Ja, genau, ja, genau, genau, genau.
Ja, wo habe ich das neulich gehört? Irgendwo hieß es nämlich dann, wenn du solche Sachen bewusst machst, wie zum Beispiel Treppe steigen oder Treppe runtergehen und solche Sachen, dass du da bloß nicht anfangen sollst, drüber nachzudenken, welcher Fuß
genau, davon, genau. Ja, genau, genau.
Weil dann bist du schon verloren.
Dann verdaddelst du dich irgendwie. Und
das, aber das spricht doch irgendwie eher dafür, dass es vielleicht sogar, dass es zwei verschiedene, ja, gibt es natürlich sogar verschiedene Areale für bestimmte Tätigkeiten gibt im Gehirn.
Ja, aber das ist auch so, dass du, wenn du jetzt zum Beispiel, also Sportler, die haben ja auch, da spricht man ja immer von dem Flow. Das heißt also, du wirfst den Ball in den Basketballkorb oder du springst über die Hochsprunglatte, ohne dass du denn jetzt darüber nachdenkst, ah, die ist ja jetzt so und so hoch und ich habe jetzt fünf Schritte dahin gemacht und ich muss dann eben auch abspringen und dann muss ich natürlich auch den Rumpf beugen, was auch immer. Also irgendwas, was du dann eben auch an Ablauf haben musst, das wirst du wahrscheinlich vorher dir überlegen müssen und dann lässt es einfach laufen, dann muss es fließen.
Ja.
Und dann, wenn du dann noch drüber nachdenkst, also ich glaube auch beim Basketball, da habe ich das zumindest immer so erfahren, wenn du jetzt dann 10-mal versuchst, gleich die gleichen Bewegungen zu machen, wird er ja nicht 10-mal reintreffen, obwohl das einmal funktioniert hat.
Ja.
Du sagst, ja, jetzt mache ich das genauso nochmal. Ne? Also ich stehe hier, genau, ich fasse genauso an, ich werfe genauso stark. Aber trotzdem funktioniert es ja nicht. Und wenn du aber nicht darüber nachdenkst und einfach mal machst, so, ne, dann geht das besser. Das geht besser.
Absolut, ja. Ich finde auch ganz interessant die Theorie vom Gedächtnis der Zellen. Also bestimmte Dinge. Das heißt, das klingt für mich tatsächlich wie Outsourcing vom Denken. Ne? Also meine Körperzellen denken für mich quasi.
Aber das ist ja nur so gesagt. Ne?
Ja.
Also
das ist ja ein aber das geht doch überall in diese Wissenschaft, wo es darum geht, so Traumata oder irgendwelche Erlebnisse, die man mit sich rumschleppt und im Prinzip eigentlich vieles aus dem, was wir tun, eigentlich immer noch vom Körper beeinflusst werden, ausgehend von den Erinnerungen, die der Körper an diese Zeit zum Beispiel hat. Ja. Also von daher muss man das mit der Simultanität oder mit dem Multitasking viel differenzierter sehen. Ja. Also grundsätzlich, sagen wir mal, Tätigkeiten so im kognitiven Bereich oder im, wie soll man das nennen, auch mathematischen Bereich oder so, oder Sachen, wo du tatsächlich dich drauf konzentrieren musst. Genau, ich glaube, so wird ein paar Schuh draus. Da, wenn du da sagst, du machst das Multitasking, also meinetwegen, du besprichst mit deinem Geschäftspartner eine neue Strategie und nebenbei tippst du deine Umsatzzahl oder so ein oder keine Ahnung. Ne? Also das, was ja auch unter Multitasking dann abgerechnet werden müsste, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass es dann immer hin und her schaltet, das Gehirn zwischen diesen beiden.
Ja. Ja. Das war auch nicht unspannend, weil ich hatte dafür auch, also ich war direkt am Flughafen ein Auto gemietet und wollte das dann eben abholen und bin dahin. Hab dann eben auch alles auf den Tisch gelegt, ne, die ganzen Karten und eben auch den Führerschein. Er fing dann schon an, so, ja, was wollen Sie haben für ein Auto? Und hat, ja, alles wunderbar, ja, ich habe hier Ihre Reservierung gefunden. Ah, Mensch, Sie haben ja noch den grauen Führerschein, den grauen alten Führerschein. Meinte ich, ja, klar, aber der gilt ja auch noch, klar. Und dann habe ich ja im August mit diesem Führerschein auch noch mal ein anderes, an einer anderen Mietstation ein Fahrzeug bekommen.
Okay.
Und er dann so, ja, ich muss mal schauen, ich glaube, da habe ich letztens was gesehen. Und ging dann noch mal ins Hinterzimmer, holt eine Liste raus und sagt, oh, abgelaufen. Ihr Führerschein, wir haben leider ein Problem, ich kann Ihnen den Wagen nicht geben. Der Führerschein ist abgelaufen am 19. Januar diesen Jahres. Och. Und ich dann nur, scheiße, was mache ich jetzt? Weil ich wollte meine Schwester aus Lüneburg abholen. Die hat eben auch noch Essen vorbereitet und so weiter. Das muss auch transportiert werden. Ich wollte natürlich auch für meine Mutter noch Einkäufe hin und her fahren. Ich wollte noch mit den Kids in Hamburg was machen. Also war in dem Moment alles vorbei. Ja, ne?
Genau.
Das war dann echt total blöd. Aber dann habe ich gedacht, gut, ist dann so. Hab nur gefragt, habe ich jetzt schon was bezahlt oder ist das jetzt irgendwie auch stornierbar noch oder einfach läuft das einfach leer? Und hat gesagt, nö, ist nichts bezahlt, wäre jetzt nur nach Anmietung, nach Mietzeitraum wäre das dann bezahlt worden. Und somit hat sich das erledigt. Bin ich zur S-Bahn gegangen.
Einfach storniert und
bin dann zum Hamburger Bahnhof gefahren mit der S-Bahn. Und dann war das Freitagnachmittag.
Ja.
Und das auf dem Hauptbahnhof in Hamburg oder eben auf jedem Hauptbahnhof wahrscheinlich. Die Hölle. Wirklich. Also das war. Mit dem Auto hätte ich wahrscheinlich auch genügend im Stau gestanden,
ja,
gerade vor dem Elbtunnel. Ne? Ich hätte durch den Elbtunnel gemusst, genau. Also da wäre es auch Freitagnachmittag schwierig gewesen. Aber
das Vergnügen hatte ich auch schon mehrmals.
Och, aber die Bahnsteige waren voll, übervoll, weil natürlich Züge ausgefallen, nicht gekommen, standen da wieder zwei Zugladungen so gemeinsam auf den Bahnsteigen. Da habe ich nur gesagt, also das mache ich nie wieder.
Aber witzig, ich habe nämlich meinen auch noch nicht, meinen neuen. Also das heißt ja auch, wenn sie dich jetzt anhalten, 10 Euro Ordnungsgebühr, weil das so fahren
genau,
dafür
genau.
Scheiß,
aber du hast
sowas Bescheuertes.
Oder fahren mit einem nicht mehr gültigen Führer. Also die Fahrerlaubnis hast du ja nach wie vor, aber die haben sich immer totgelacht über das Bild. Der eine hat dann immer gedacht, ja, also wer ist das denn da drauf? Das bist du doch nicht, das ist doch dein Sohn.
Ja, klar. Ja, bei mir sieht es so, oh mein Gott, ja. Das ist natürlich schon ein Argument für einen neuen Führerschein.
Ich habe ja immer gehört, ein Führerschein ist ja nicht ein Identifikationsinstrument, wenn du so willst. Ne? Also du musst darauf nicht erkennbar sein, du musst darauf auch keine Adresse haben, das ist ja klar. Du kannst ja dann jederzeit deinen Perso oder deinen Pass aus der Tasche ziehen und dann stimmt ja der Name überein, das Geburtsdatum und dann sollte das ja auch laufen können.
Ja, was ist dann überhaupt der Grund für den Umtausch? Schikane?
Fälschungssicherheit. Also diese neuen Dinger, die haben ja diese ganzen Merkmale, die das fälschungssicher machen angeblich. Und deswegen ist der nämlich auch, wenn du jetzt einen neuen, diese Karte bekommst, die ist ja auch nicht unendlich gültig. Also die muss ja dann
auch wieder
nach
erneuert werden.
13 Jahren, 14, 15 Jahren, keine Ahnung, wird die dann ja auch wieder neu gemacht werden müssen.
Und jetzt, ja klar, jetzt hat man das Ding natürlich schon um die 40 Jahre oder so, ne? Oder?
Ja, ich habe den 81.
40 Jahre früher.
81, nee, das Formular und das Bild ist von 79. Also das ist wirklich, da bin ich 16 Jahre alt.
Super.
Auf dem Bild.
Fantastisch.
Völlig crazy. Hey,
da war es schon ein altes Bild, als du überhaupt angefangen hast. Mit
ja, das, weil das ja so war, du hast ja dann, ich habe ja Klasse 4 gemacht für Mofa, Mokick und so weiter.
Ja,
ne? Und habe dann eben das Formular aber schon für auch jede andere Führerscheinklasse bekommen. Und dann kommt nur für Klasse 3, hatte ich dann nachher nur noch einen Stempel hinten rein. Bob. Ne?
Oh, okay.
Und dann wird es erweitert.
Ja.
Aber das Formular ist dann eben von 79 und die Führerscheinklasse 3 hatte ich ja gemacht 81. Also ist aber auch schon lange her, klar. Mein Gott, sind wir alt, bin ich alt. Das ist ja Wahnsinn. Aber ich hatte immer gedacht, ich finde den gut. Der war auch immer irgendwie in einer schönen Plastikhülle, also nicht so geknickt in der Hosentasche. Also der war auch vom Zustand her noch sehr gut. Ne? Mhm. Also von daher ist das immer gelaufen, das Ding.
Ja, meiner sieht schon ziemlich abgeliebt aus oder zerliebt.
Ja. Und dann ist es ja auch so, dass diese Meldung, dass der mal umgetauscht werden muss, die kam ja vor ein paar Jahren und dann habe ich gesagt, da wird schon jemand kommen, wenn er was will.
Ja, ja.
Aber kommt keiner, musst du selber dich drum kümmern. Also Wiesn ist schon speziell. Das ist
total.
Echt speziell.
Ja.
Weil das ist ja auch so, ich meine, aus dem Norden kommend bist du ja da gar nicht so richtig drin. Da warst du vielleicht, also ich kenne die Leute aus Hamburg, die dann auch einfach mal da, wenn sie München besucht hatten, ne, mit dabei waren. Aber die sind da auch nie extra hingefahren oder eher nicht. Und ich ja genauso wenig. Also ich bin ja 2011 hier beruflich nach München gekommen und habe dann eben da auch das allererste Mal die Wiesn besucht.
Mhm.
Und dann hat eben auch eine Freundin sofort gesagt, ja, hey, du musst eine Wiesentracht hier, ne, musst du natürlich dann auch haben. Wir gehen mal Lederhose kaufen.
Mhm.
Und dann gibt es ja hier in den Shops so das Wiesn-Package, ne, oder
ja,
die,
genau.
das Wiesenset, da kriegst du deine Lederhose, kriegst dann die Strümpfe, kriegst die Schuhe, kriegst ein Hemd.
Ja.
So, that's it. Ja. Zahlst du irgendwie deine 150 Euro und das war's. Kurz anprobieren, zack, anziehen, so fertig.
Dann hast du es auch absolviert.
Genau.
So, genau. Gehen Sie auf los und kaufen Sie sich eine Tracht.
Ja, eben. Und dann bist du da irgendwie mit dieser Tracht in München erstens unterwegs, um da hinzukommen. Dann trifft man sich ja da und dann denkst du schon so die ganze Zeit, oh Gott, was ist... Ist ja wie Karneval hier, ne? Also ich bin ja total verkleidet und ist ja irgendwie auch erstmal komisch, aber dann kommst du immer weiter, denn wir sind ja immer näher und immer mehr Leute sind auch in Tracht und wenn du dann in die Zelte da gehst, da ist ja dann, da denkst du, ey, was ist hier denn, wird hier ein Heimatfilm gedreht oder was? Also ich meine, das alles in Tracht ist ja genial, ist ja Wahnsinn.
Wobei die richtigen Münchner oder richtigen Bayern ja zum Teil immer noch drüber schimpfen, weil das ja eigentlich gar nicht so, oder das muss ja eine Weile lang mal gar nicht angesagt gewesen sein, tatsächlich in Tracht zu gehen, weil der Kenner ging eigentlich in normaler Straßenkleidung dahin, also das mit den Trachten, das ist wohl erst wieder vor ein, zwei Jahrzehnten oder vielleicht sogar vor ein paar Jahren erst wieder richtig in Mode gekommen, dass man das tatsächlich so richtig so überverkleidet dahin geht, ja.
Klar, und dann hast du natürlich die ganzen Touristen, die dann ja auch jetzt immer mehr in Tracht dahin gehen wollen. Also ich weiß es auch noch, da hatten wir dann ein internationales Meeting, dann kamen die Leute natürlich auch zur Wiesn gerne mal nach München und dann haben wir da eben auch die Leute da hingeführt. Ne?
Ja.
Also Reservierung, hat dann die Sekretärin früh genug da Reservierung gemacht und dann sind natürlich alle da auch hingeführt worden. Und dann haben sie gesehen, ah Mensch, wir müssen ja in Tracht und dann sind die wirklich da, Nähe Bahnhof, ne? Du kennst diese kleinen Shops, die da die Touristendirndl und Touristenlederhosen anbieten, ne? Und da rein und dann haben sie sich da diese Notausstattung geholt und das wird da natürlich dann richtig, richtig schlecht aus.
Notausstattung geholt, einfach um nicht negativ aufzufallen, um kein Spielverderber zu sein oder worum geht's da?
Ja, ich glaube, das war für die so gefühlt der ein Muss, um dann eben auch Spaß zu haben.
Ne? Verstehe. Ja, aber auch so eine Art Gruppenzwang irgendwie, oder?
Also, es ist
oder,
auch ein Gruppenzwang, natürlich ist es auch
oder
ein Gruppenzwang.
Oder dieses, das macht nur wirklich Spaß oder man hat nur wirklich teilgenommen, wenn man alles mitgemacht hat sozusagen. Oder?
Ja, genau.
Hat ja ein bisschen was davon, glaube ich.
Das ist auch ein guter Punkt, weil da war nämlich auch eine Amerikanerin dabei, die hat auch gesagt, wir waren ja im Weinzelt. Im Weinzelt gibt es keine Maßkrüge, da gibt es ja nur die 0,5 Liter Weißbier.
Ja, ja.
Und dann haben wir da natürlich schön auch erstmal gegessen und getrunken. Aber dann hat die gesagt, ja, wir müssen unbedingt jetzt noch in ein anderes Zelt, weil sie muss unbedingt einen Maßkrug trinken. Also ein Maß trinken in einem Maßkrug.
Das mitgemacht haben, sonst, ja, genau.
Und das, und das dann eben auch auf jeden Fall fotografiert haben, ne? Und dann das auf jeden Fall dann auch mit dem Prosit, ein Prosit auf die Gemütlichkeit dann mitgesungen haben, weil das war das, was sie dann eben auch in Deutsch konnte, ne? Also die konnte ein Prosit der Gemütlichkeit singen. In German. Und wollte dann eben dazu auch das Foto, wo sie dann eben diesen Maßkrug stemmen. Ne? Also und deswegen mussten wir dann nochmal das Zelt wechseln.
Das kommt ja jetzt noch dazu. Also seit man alles dokumentiert, was man macht, also
ja, das
von
klar,
angefangen morgens bei seinem ersten Kaffee bis abends zum Abendessen, muss man natürlich das jetzt auch alles noch dokumentieren. Das, ich meine, aber jetzt, wenn ich mich dran zurückdenke, vor dieser Selfie-Zeit, hat das ja auch schon sehr viel Rituelles gehabt. Also,
total, ja.
Also dieses auf Tischen tanzen.
Das ist ja sowieso entstanden. Ich sag mal, die Brauereien haben ja auch immer das Trinken angeheizt. Ne? Und das hat dann eben die Musikkapelle gemacht. Dann haben sie eben wirklich gesagt, immer wieder ein Stück, Ramba, Ramba, Ramba. Und dann eben zack, jetzt mal hier.
Stimmt,
ein Prosit der Gemütlichkeit. Ne? Und zwar Xufa.
So läutest du die nächste Runde ein sozusagen.
So läutest du die nächste Runde ein. So musst du natürlich auch dann
betrachtet.
Die Becher leeren, ne? Die Gläser leeren. Und muss wieder Nachschub da sein. Und das
ist so wie beim Rudern, derjenige, der das Tempo in das Megafon schreit.
Genau.
Interessant. Aber bist du dann von deiner, musstest du dann auch von deiner Firma aus dorthin, oder? War das auch so ein
Kundenbespaßen? Die meisten Male, die ich da war, war das immer mit der Firma, genau. Mhm. Also das war so, dass die Firma für die ganzen Leute Innendienst, ne, also wir haben ja angefangen 2011, da waren wir 50 Leute im Innendienst, hat dann eben das Sekretariat hat dann eben da einfach komplett einmal die Reservierung gemacht.
Mhm.
Essen, Trinken, Flatrate, wenn du so willst. Ne? Also ja, konntest du eben alles essen, alles trinken, was du wolltest.
Ja, ja, klar.
Mhm. Hast dann deine Reservierung da gehabt. Aber auch schon nur für 3 Stunden immer. Ne? Also das war dann so, einmal sind wir mittags da gewesen, aber dann auch mal abends. Und abends ist ja immer ganz nett, wenn du eben die letzten 3 Stunden hast, dann ist ja nur noch Party. Mittags ist es ganz ein bisschen gesitteter, ne? Aber da hast du dann eben auch schon ja 3 Stunden und dann trinkst du da Bier. Dann war immer so die Schlagzeile 3 Stunden, 3 Mass. Ne? Also
ja, realistisch.
Realistisch, eben, genau. Und da, wo, dann gab es eben natürlich auch da immer noch so danach dann eben weitergehen. Ne? Also da hast du dann eben das von der Firma, Essen, Trinken, aber dann bist du natürlich mit den Leuten noch mit kleineren Grüppchen in kleineren Grüppchen weitergegangen.
Mhm.
Und dann eben nach der Wiesn noch zack in die After-Wiesn-Party.
Ja, genau. Ja.
Das war schon anstrengend.
Ja, ja, klar. Aber ich da, jetzt wo du gerade sagst, After-Wiesn-Party, da fällt mir ein Jahr ein, wo ich angefangen habe, mich mit Social Media zu beschäftigen.
Mhm.
Und über den Weg bin ich auf einer Xing-Wiesn gelandet.
Mhm.
Also das, und zwar deswegen, weil es über Twitter irgendwie angeteasert wurde. Also vorher, ich wäre, wenn ich jetzt mich weiter nur auf Xing aufgehalten hätte, wo ich auch mich tatsächlich nicht viel aufgehalten habe, weil es so gar nicht meine Welt war, dann hätte ich das gar nicht mitbekommen.
Mhm.
Aber dadurch, dass ich dann in dem Jahr das Twittern angefangen habe und Xing da auch so einen Account hatte und auch der Typ, der das hier in München organisiert hat, das Wiesn-Ding, bin ich dann darauf aufmerksam geworden und ein Freund von mir aus der Agenturzeit hat auch gleich gesagt, ja, lass uns doch da zusammen hingehen. Was ich, kann man das sagen, LinkedIn gab es ja glaube ich noch gar nicht oder hieß auch noch anders.
Mhm.
Das war irgendwie so kurz nach dem Zeitpunkt, nachdem Xing sich aus OpenBC in Xing umbenannt hatte.
Diese Ach Business, ja, stimmt, war, die hießen immer OpenBC. Ja. Stimmt.
Und das war dann so eine Zeit, wo, ja, also mein, wie soll ich sagen, also mein Gedanke war dann irgendwann, ach so, ja, dass die Leute bei Xing hinter ihren ganzen Ingenieurs- und Doktortiteln, das sind auch nur Menschen wie du und ich. Ne? Da hat man irgendwie so ein bisschen so die Schwellenangst oder die Berührungsangst mit anderen Fakultäten irgendwie abgebaut, weil es so dieses berühmte, ja, es kochen, die anderen kochen auch alle nur mit Wasser irgendwie so. Hatten.
Ja, klar.
Also durch diese Social-Media-Welt ist das irgendwie so eigentlich alles ein bisschen mehr zusammengerückt. Also diese Normalos, sagen wir jetzt mal, wo du das Gefühl hattest, naja, das ist Professor, Doktor, irgendwer.
Ja.
Der hat dann mit dir auch ganz normal am Biertisch gesessen und du hast festgestellt, naja, mit denen kann man auch über andere Sachen reden, als über irgendwelche hochgestochenen, was weiß ich,
ja, klar.
Themen. Ja. Also,
ist ja sowieso, wenn du dann eben dann nachher ein gewisses Alkohol Level, einen Alkoholpegel da erreicht hast, dann wird das ja auch alles irgendwie noch ein bisschen lockerer.
Aber,
ne?
Aber auf sowas kommst du natürlich, eigentlich kann man sich das natürlich denken, aber für mich war diese Xing-Welt bis dahin irgendwie so eine Welt, wo ich dachte, naja, davon bin ich so weit entfernt, was soll ich da? Ne? Und diese, wie Leute sich da präsentiert haben, hat jetzt auch so eine, die waren eben nicht nahbar, genau. Also die kamen eben nicht nahbar vor. Und ich wäre damals zum Beispiel nie auf die Idee gekommen, da zu so einer After-Work-Party zu gehen von Xing.
Okay.
Ja, und dieses Xing ist jetzt auch auf Twitter und wir treffen uns jetzt aus allen möglichen Bereichen. Egal, du kannst zur Xing-Wiesn auch kommen, wenn du gar nicht bei Xing bist zum Beispiel. Hat für mich das so ein bisschen aufgelöst. Und es ist ja auch tatsächlich so gewesen, dass so Business-Plattformen viele Dinge aus den Social Media, so aus den Social Media wie Facebook und Twitter adaptiert haben. Ne? Also was weiß ich, auch irgendwelche Diskussionsforen oder so bestimmte Kommentarfunktionen und auch so die Art, wie man sich präsentiert hat, hat sich ja auch verändert.
Ja, klar.
Dadurch. Ne?
Ja.
Und ging ja dann relativ schnell eben hin zu, ja, Authentizität war ganz wichtig. Ne?
Ja.
Also dieses, dass du wenn du jemandem begegnet bist, dass die Diskrepanz zwischen dem, was du online von dem für einen Eindruck hattest, zur echten Begegnung eben nicht so groß war. Ne? Also,
ja.
Solche Fälle, da gibt es ja heute immer noch große Unterschiede, wenn du Leute eine Zeit lang online kennengelernt hast und die triffst du dann im sogenannten echten Leben, dann gibt es eben den Fall, dass da jemand total authentisch ist und du den so erlebst, wie du den dann auch vorgestellt hast, oder du erlebst eine Überraschung, ja?
Ja.
In negativer oder positiver Hinsicht meinetwegen auch. Ne? Also dass derjenige, wenn du dem gegenüber sitzt, so wie wir zwar jetzt, völlig anders ist, als du den eingeschätzt hättest, nachdem wir online kommuniziert. Mhm.
Ja. Aber das finde ich auch mal, das finde ich interessant, was du sagst, weil das ist ja so, die meisten Leute machen das ja, diese Auftritte auf den Business-Plattformen, um eben irgendwas damit ja auch zu erreichen.
Genau.
Im Endeffekt wahrscheinlich Neugeschäft, mehr Geschäft,
richtig, genau,
mehr Bekanntheit und so weiter. Ja. Und das Beste oder das Wertvollste, was du dann eben da auch reingeben kannst, ist doch Authentizität.
Ja. Ne?
Und wenn du dann aber plötzlich da irgendwie was von dir präsentierst, was du gar nicht bist, sodass dann eben auch der Eindruck entsteht, wenn du wirklich dich in der Real World mal triffst, ne, ja, dann das gar nicht halten kannst, das ist ja ein Riesenfehler.
Ja. Wobei, da muss man auch wieder differenzieren, und zwar gibt es ja Gewerke oder Tätigkeiten, Professionen, die gar nicht so sehr abhängig sind von Authentizität. Also bei bestimmten Tätigkeiten kannst du, mir ist das ja egal, ob der jetzt auch Borussia Dortmund-Fan ist,
oder klar,
Fußball-Fan,
klar,
sondern oder nimm mal so Jobs wie Privatermittler oder so, ne? Die sind wahrscheinlich erst gar nicht auf diesen Plattformen, und wenn dann als totaler Tarn-Account, wo sie, was weiß ich, sonst wer sein können, und sich eine komplette virtuelle Identität zurechtbasteln. Und andere, also mein bisheriges Berufsleben war besonders jetzt seit der Zeit, als ich angefangen habe, als Fotograf zu arbeiten, da war ich definitiv darauf angewiesen, authentisch rüberzukommen,
dass
die Leute sich ein Bild machen konnten, schon im Vorfeld, was sie erwartet, wenn sie mit mir zusammenarbeiten.
Genau, richtig. Also, aber wenn du jetzt sagst, dass da ist irgend so ein Gap, dann ist es ja meistens so, dass dann jemand, der sich da präsentiert, du denkst, der ist dynamisch, kreativ, extrovertiert, was auch immer.
Ist aufmerksam,
genau. Und dann triffst du den mal und dann ist das plötzlich so die
Umgangsform, respektvoller Umgang, etc. Ja, klar.
Und dann irgendwie so der groß sich präsentiert, ist dann plötzlich nur die kleine graue Maus vielleicht. Also das ist ja dann auch immer eine Überraschung.
Absolut.
Oder sollte ja nicht so sein, dass es dann eben die Leute, die man trifft, dass es die dann überrascht.
Ja, und ich lese immer wieder mal Kommentare oder Postings von Leuten, die sich über irgendwen fürchterlich beschweren, weil der eben oder diejenige online was ganz anderes darstellt, also aktiv darstellt, gewollt darstellt, als was du dann offline von dieser Person bekommst.
Ja, genau.
Dann meistens natürlich im negativen Sinne, weil da sind ja meistens die Rückmeldungen doch immer noch häufiger als die positiven Rückmeldungen. Wenn irgendwas super funktioniert hat, kriegst du es auch mit, klar.
Ja.
Aber darauf stoße ich immer wieder online, dass irgendwelche Leute sagen, naja, aber der steht gar nicht hinter dem, was er sagt und so. Ne? Und das habe ich früher immer erstmal vorausgesetzt, dass wenn mir jemand schreibt, das und das denke ich, bin ich und predige das auch in meinen Coachings zum Beispiel oder so, dann bin ich davon ausgegangen, naja, das macht ja aus Überzeugung.
Ja, genau.
Und wenn du dahinter das Licht schaust und das ist dann komplett anders, dann ist natürlich gleich das ganze Vertrauen weg.
Es gibt da schon, also das habe ich manchmal den Eindruck, dass es da so Posts gibt, wo du genau weißt, worauf die abzielen wollen. Ne?
Ja,
also das ist so dieses, die kommen dann so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge, ne? Aber das ist dann eben trotzdem, weißt du schon ganz genau, worauf das dann immer so abzielen soll. Und das ist dann manchmal so, wenn ich das dann so durchschaue, dann wird es einfach langweilig für mich.
Ja, es wird langweilig und ich finde es auch in manchen Fällen dann einfach, wie soll man sagen, als Geringschätzung meiner Intelligenz.
Ja, ja,
wenn,
ja, ja.
Wenn die so daherkommt, dann merkt das bestimmt nicht. Das geht ruhig an.
Das kam mir da so. Was wird alles inszeniert? Ein Wahnsinn.
Okay.
Aber das war, Ich bin ja auf diesem Familientreffen gewesen und meine Mutter erzählte mir, ja, vor ein paar Tagen war hier die Nachbarin, große Versammlung im Garten, da haben sie dann eben so Girlanden aufgehängt und alles. Und dann hatten sie einen Thron da gehabt für sie, mit Gold belegt und so weiter. Und dann haben sie sie da raufgesetzt. Und
ich ahne was.
Und dann haben sie, und dann wurde das Geschlecht des ungeborenen Kindes verkündet.
Okay, das war so und ein Baby-Shower-Party. Nee, Baby-Shower-Party kommt erst später.
Das ist Gender Revealed. Das kommt aus Amerika natürlich, wie alles, was toll ist und
was
fancy ist,
genau,
und so weiter.
Genau.
Haben sie wirklich da durchgespielt. Und dann haben wir, und ich habe das noch nie gehört, noch nie gesehen, dass man, also die hat dann auch gesagt, oh, dann ist jetzt das Kind geboren. Nein, das Kind ist noch nicht geboren. Es wurde nur das Geschlecht verkündet.
Okay, dazu also, setzt man sich auf den Thron. Und
dazu, wird sagt, dann eben die, dazu wird dann eben die Schwangere, wird dann da irgendwie in einen Königinnenstatus gehoben, ja, und dann hat sie da irgendwie, dann wird da natürlich, wenn das ein Mädchen ist, alles in Rosa geschmückt. Also da, okay, da lebt natürlich auch die gesamte Amazon-Welt davon, die, mit ihren Produkten, die sie dann eben auch speziell für diese Inszenierung, für diese Feier, für diese Party bestellen kann.
Ah, okay, ist eine gleich mit dazu, ja, klar.
Also so
ja,
wie ja. Halloween, ne, ist ja dann eben das jetzt auch möglich, dass du dann eben sowas machst. Also so völlig crazy ist die Welt geworden, denke ich manchmal, dass dann eben auch alles, was es gibt, was irgendwie auch eine Emotion haben kann, auch immer wieder inszeniert, gehypt, gefeiert wird. Ne?
Es wird alles veröffentlicht.
Ne? Es wird alles veröffentlicht. Ja. Also gerade sowas, diese Gender Reveal, habe ich dann nachher mal nachgeschlagen, gegoogelt, weil es eben auch mich interessiert hat. Und ich habe meine Kinder auch mal dazu gefragt, ob sie sowas kennen. Das ist wirklich so dieses Ding, da wird dann das Geschlecht des ungeborenen Kindes verkündet. Mhm. Und meine Tochter hat dann gleich gesagt, ja. Und das nächste ist dann, die nächste Diskussion ist dann, Gender, ne? Mhm. Ist ja jetzt gar nicht mehr so, soll ja, darf ja und müsste gar nicht mehr so festgelegt sein. Und dann kommst du jetzt mit so einer Party und verkündest das Geschlecht männlich oder weiblich. Mhm. Ne? Mhm. Was ist denn mit divers?
Der Gedanke kam nämlich auch gleich.
Dann geht da wieder der Shitstorm in die Richtung.
Genau,
also,
ganz genau.
Und wo ich dann dachte, die Welt ist so verrückt. Die Welt ist so verrückt.
Ja, weil wie viele Geschlechter haben wir jetzt offiziell?
Ja.
Zwischen 60 und 70, keine Ahnung.
Ja, naja, und jetzt kannst du das ja noch irgendwie kurzfristig immer wieder neu definieren.
Ja, genau,
also
genau.
Ist ja auch irgendwie
so,
alles gut.
So, von 2023 bis 2027 wird es Mädchen.
Ja, ja.
Und da kannst du noch so lustige Spiele machen, so ein Gender, Guess Our Gender oder sowas.
Ja, ja,
also
ja,
Geschlechterraten.
Ja, 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 ja.
Und kannst auch noch Gewinnspiele ausmachen und so. Ja, fantastisch.
Also das heißt, es ist ja auch für dich dann wieder als Fotograf eine gute, tolle, neue Aufgabe, dann eben auch solche Partys dann eben auch mit Bildern zu begleiten.
Ja, würde ich ablehnen. Genauso, okay, da bin ich schon mal dabei, genauso wie ich ablehnen würde, persönlicher Fotograf irgendeines Politikers oder einer Politikerin zu werden.
Okay, aber Hochzeitsfotografie machst du?
Nur wie ich das eigentlich schon die letzten Jahre gehalten habe, wenn jemand, den ich gut kenne, mit dem ich befreundet bin, wenn du jetzt kämst und sagst, okay, das mit der neuen Flamme hat jetzt geklappt, wir heiraten, wie sieht's aus? Dann würde ich sagen, ja, okay, mache ich. Oder wenn ein Kunde, ich habe die letzten Male, die ich das gemacht habe, waren tatsächlich Kundinnen oder Kunden, denen der Fotograf oder die Fotografin abgesprungen waren.
Ja.
Also in allerhöchster Not habe ich gesagt, ja, okay, mache ich.
Ach so, also du bist jetzt nicht, du bist ja der Porträtfotograf, das ist klar.
Ja.
Aber du kannst ja auch, also das gibt ja immer so diese Porträts natürlich auch von Hochzeitspaaren, die dann eben auch das mal nachfragen. Also ich, klar, das gibt, der Markt ist ja so, dass da sich Leute auch genauso wie du für auf Porträts spezialisiert bist, sagen die, wir sind auf Hochzeiten spezialisiert. Ne? Und
ja, wobei das ist ein weites Feld. Also ich habe es in den vergangenen Malen, die ich das dann gemacht habe, dann auch so gehalten, dass ich gesagt habe, ich mache den Teil am und im Standesamt während der Trauungszeremonie und dann anschließend noch den obligatorischen oder meist obligatorischen Sektempfang, der dann noch am Standesamt irgendwo oder in der Nähe stattfindet und Paarfotos. Ne? Und aber diesen ganzen Partyteil habe ich eigentlich relativ früh schon abgelehnt. Also weil schon allein aus dem Grund, weil da so viele Familienmitglieder selber schon fotografieren und filmen,
ja,
dass du da eigentlich immer nur über jemanden stolperst, wenn du da selber noch als Fotograf unterwegs bist und du eigentlich auch nichts Neues mehr bringen kannst. Ne? Also durch eine andere Linse oder aus einer anderen Perspektive. Also da habe ich dann schon mal ganz klar getrennt, also welchen Teil ich mache und welchen Teil ich nicht mache. Ne? Ja. Aber grundsätzlich jetzt so, ich habe das ja auch noch nirgendwo in einer einzigen Silbe oder mit einem einzigen Foto beworben in meinem, in meinem Angebot. Also von daher bin ich da nicht raus. Ne? Also,
ja, das gibt ja so viele Spezialisierungen. Ne? Also das, was ich jetzt auch mal gesehen habe, also weil es ja eben auch so aktuell ist mit diesen Sternenkindern, ne? Also hat meine Nichte da so einen Fall gehabt. Also da ist dann sogar möglich, Sternenkinderfotografen zu finden im Netz.
Das weiß ich.
Also, wo
ich habe ich auch schon mal gesehen, so Anzeigen oder Angebote dafür. Ja.
Also unglaublich finde ich das. Also das ist so wahnsinnig facettenreich, auch diese Spezialisierung immer gibt. Ne? Und dass dann eben auch so dieses...
Mit Schwerpunkten, ja.
Mit Nachfrage da ist nach sowas.
Ja. Ich weiß gar nicht, wie, also wie, ob man da, ob man da sein Leben daraus bestreiten kann, wenn man jetzt sich tatsächlich auf Sternenkinder zum Beispiel spezialisiert. Das habe ich keine Ahnung.
Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Raimund Verspol und Matthias Hüsker.